Wie reagieren wir, wenn Gott spricht? Wir haben es gerade gehört, ein Beispiel. Und das ist eine sehr wichtige Frage, mit der wir uns auch heute beschäftigen wollen. Und davon gleich noch später mehr. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Manche von euch dürften erkennen, was das ist. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Letzte Saison war das bei mir regelmäßig Programm. Ich hatte Fußball nicht nur vor der Glotze geschaut, sondern sogar ziemlich wenig. Ich war im Stadion. Ich hatte von Freunden eine Saisonkarte bekommen für die Cannstatter Kurve, dort, wo die ganzen harten Fans stehen und die Banner hochgehalten werden. Ihr seht es auf dem Bild, wo die Sprechchöre losgehen, wo alles passiert, wo der Verein motiviert wird, selbst wenn der VfB, was ja nicht so selten vorkommt, mal verloren hat. Und dann natürlich wird auch der Gegner beschimpft mit Wörtern, die man auch nicht so gern hier hören möchte. Und das sieht dann auch mal so aus, wenn man ein paar Lichtlein anzündet. Genau, das ist das Stadion. Kein Schickimicki, Zigarettengeruch. Wenn Bengalos mal an sind, dann stinken die richtig. Es ist Gebrüll. Hier und da fliegt ein Bier. Wenn ein Tor fällt, fliegen viele Bier. Und wenn man nach Hause kommt, riecht man auf jeden Fall interessant. Das letzte Heimspiel der Saison, der letzten Saison, die neue hat angefangen. Das war gegen Hoffenheim. Und da hat der VfB 2:0 gewonnen. Die ganze Kurve, die hat ihr Team nochmal so richtig gefeiert und motiviert. Und so gut die Stimmung dann auch in dieser Cannstatter Kurve war, bei den Stehplätzen und auch bei den Sitzplätzen, so ehrlich muss ich euch sagen, vor lauter Banner, wie ihr es auf dem Bild hier zuvor seht, vor lauter Banner habe ich manchmal gar nicht genau mitgekriegt, was eigentlich beim Spiel gerade passiert. Und dafür habe ich Geld gezahlt. Und seit einiger Zeit erst kann man, ihr seht es oben, da wo dieses Wappen mit der Kanne ist, das ist ein Bildschirm, seit einiger Zeit erst kann man die wichtigsten Aktionen und die Tore in der Halbzeitpause nochmal ansehen. Aber wenn du im Spiel, wenn einem im Spiel ein Tor fällt und eine Flagge im Weg ist, dann siehst du nicht genau, was eigentlich gerade passiert ist, hast einen Torschuss verpasst und du weißt auch manchmal gar nicht, wie das Spiel gerade verläuft. Es ist laut, es geht ab, aber du verpasst eigentlich, was ist hier gerade los? Wenn ich noch vergesslich bin, muss ich mich dabei erwischen, dass ich gerade gar nicht weiß, wer spielt eigentlich außer VfB. Da muss ich nochmal genau überlegen. So verliert man sich in diesem ganzen Ding. Und ab und an, wenn ich freie Sicht hatte, dann habe ich meinen Blick gehoben. Weg hier aufs Tor oder von den Fans. Ich habe hochgeguckt. Und da habe ich dann andere Gäste im Stadion beobachtet. Ich war ja nicht der Einzige. Und der erste Unterschied war, oh, ups, alle Menschen sitzen, wir stehen. Naja, wir hatten auch keine Sitzplätze, wir mussten stehen. Aber ein anderer Unterschied war auch noch. Und zwar in einem ganz kleinen Bereich, weit, weit weg von uns, im obersten Ring des Stadions, dort hat man eine riesige Glaswand gesehen. Und da waren irgendwie davor gepolsterte Tribünenplätze und keine Plastikschalen, wo nur... Es kamen nur gut gekleidete Leute aus diesem Bereich, die hatten alle Essen und zwar keine Bratwurst, so wie manche bei uns. Schöne Getränke, kein Bier aus Plastikbechern. Ja, also es sah da ganz anders aus, nämlich ungefähr, nein, das war es nicht, so sieht es da aus. Ihr seht die Kurve im Hintergrund, da standen wir und die Leute sitzen da oben, verfolgen von dort das Spiel. Es waren, wie ihr euch ja denken könnt, die feinen Fans aus dem VIP-Bereich, Very Important Person. Ausgestattete Loge, voll verglaste Front zum Spielfeld, unterhaltsames Rahmenprogramm, Gewinnspiele zum Spiel, falls der Sport langweilig wird, konnte durchaus passieren, Catering vom Buffet, riesige Auswahl an Getränken, eigene Servicekräfte und wer die Glotze doch vermisst hat, der konnte dann statt auf dem Spielfeld links oben in der Ecke Fußball gucken im Fernsehen. Also alles doppelt und dreifach. Kostenpunkt 350 Euro, ein Spiel. Das war mehr, als ich für ein ganzes Jahr bezahlt habe. Und ja, ich bin auch trotzdem überzeugt, so schön wie es da war, oder sein muss, ich war noch nie dort. Die Stimmung im Stadion, glaube ich, ist nirgends so gut wie bei uns in der Kurve. Aber so feine Plätzchen wie die Herren aus der VIP-Loge, die gibt es auch sonst nirgends. Die hat niemand. Keiner. Was liefert uns eigentlich das echte Leben? Wo sind hier die besten Plätze? Hier vorne? Oder gar nicht in diesem Raum. Wo sind in deinem Leben, in meinem Leben die besten Plätze? Und macht es Sinn, jetzt eigentlich schon für gute Plätze an einem anderen Ort zu arbeiten? Heute beschäftigen wir uns nämlich auch damit, wie man wirklich an diese VIP-Plätze kommen kann und was es überhaupt bedeutet, ein wirklicher VIP zu sein. Wir lesen aus der Bibel Markus 10, 32 bis 45. Könnt gern mitlesen oder eure eigenen Bibeln noch auspacken. Ich lese vor. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her. Und sie erschraken. Ihm aber folgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern, ihn geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Jesus kündigt in diesem Text an, in diesem Gespräch vielmehr, was mit ihm passieren wird. Leid. Und um was geht es den Jüngern? Sie diskutieren, wer ist der Größte von uns? Jesus spricht von Leid, Jesus spricht von Spott. Bereits das 3. Mal übrigens an dieser Stelle. Er berichtet das 3. Mal den Jüngern davon. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass manche Jünger immer noch dachten, dass es beim Reich Gottes, von dem Jesus sprach, um ein irdisches Reich geht. Sie dachten, Jesus baut ein Reich auf, aus dem die Römer vertrieben werden und Jesus König ist. Aber Jesus zeigt seinen Jüngern, dass es nicht um ein menschliches Reich geht. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um ein geistliches Reich, um geistliche Ziele. Und wenn er sagt, dass er sterben wird, dann heißt das für ihn auch nicht, dass was Unkontrolliertes passiert. Und dieser Gang ans Kreuz, der ist das Zeichen Gottes, seiner Liebe für dich und für mich. Sein Plan, genau so sollte es sein. Das heißt aber nicht, nur weil Jesus es ganz genau wusste, dass es einfach für ihn werden würde. Und genau das teilt er ja hier jetzt in diesem Text den Jüngern mit. Er spricht davon, er wird verspottet. Sie werden ihn anspucken, sie werden ihn foltern und er wird sterben, grausam sterben. Und dann anschließend an diese Aussage, wie reagieren die Jünger? Ja, wer ist der Größte eigentlich von uns? Würden wir heute so eine Situation erleben, wir würden den Jungs gerne alle mal eine auf den Hinterkopf verpassen. Zumindest würden sie es verdienen, um das Denkvermögen ein bisschen zu aktivieren. Aber sie streiten sich. Ich glaube, ich verdiene es, im Himmel nah bei Jesus zu sein. Ich möchte bei Jesus auf dem Siegertreppchen stehen. Du links, ich rechts, Platz 1, Platz 2, Platz 3. Und ich hab's drauf. Ich kann ja einiges vor Gott vorweisen. Ich war treu, ich habe viel gemacht und ich war auch aktiv oder etwa nicht. Wie unverschämt ist das? Wie unverschämt ist das, ein solches Thema auszupacken auf die Ankündigung von Jesus hin, dass er sterben wird und leiden wird? Und sind wir ehrlich, ich glaube zumindest, allzu spontan kann das auch nicht gewesen sein. Diesen Gedanken, den müssen die schon eine ganze Weile in sich getragen haben und dann kommt er eben jetzt auch mal raus. Jesus sprach zu ihnen und sie haben so reagiert. Was passiert bei dir, wenn Jesus zu dir spricht? Gehst du weg oder machst du dir andere Gedanken, was ganz anderes? Was mit Jesus nichts zu tun hat, sondern nur mit dir? Was könnte ich machen? Wo ginge es jetzt mir besser oder wie komme ich besser ins Rampenlicht? Wenn Jesus redet, verstehst du ihn? Oder geht deine Reaktion auf Jesu Aussage hin komplett an dir vorbei? Nimmst du dir zu Herzen, was Gott in seinem Wort heute oder gestern, letzte Woche, Gott redet zu uns, nimmst du dir zu Herzen, was er gesagt hat? Oder schließt du die Bibel, machst sie zu und nimmst Gott als Wunschautomaten sonst nur in Anspruch, um mit ihm deine Anliegen kurz durchzugehen? Versteht mich da nicht falsch. Wie Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollen also unsere Anliegen vor Gott ganz genau bringen, das sollen wir. Aber lasst uns darüber nachdenken, was machst du persönlich, wenn Jesus zu dir spricht? Gehst du darauf ein? Oder denkst du darüber nach? Beschäftigst du dich sonst vielleicht auch nur mit dir selbst? Brauchst du Jesus nur, um ein ich-zentriertes Leben hier und da dann noch hübsch aufzufüllen mit Jesus? Kommunikation, wirklich ein schwieriges Unterfangen. Im Alltag sieht das dann manchmal so aus. Ich kenne nicht von allen die Berufe, Heinz kennt sich bestimmt mit sowas aus. Was der Kunde bestellt, das will der Kunde. Kommunikation, was der Projektleiter versteht. Dann, was die Analysten designt haben. Der Prototyp sah so aus. Das hat man in der Werbung gezeigt. Und die Rechnung kam hierfür nachher. Kommunikation ist nicht einfach, das weiß ich, das geht uns allen so. Aber ich glaube, dass es tragisch ist, wenn es mit der Beziehung zu Jesus auch so läuft. Dann hat das auf Dauer verheerende Folgen. Jesus erklärt zum dritten Mal das Zentralste der Welt. Er sagt, ich sag euch jetzt, warum bin ich gekommen? Welchen Zweck hat das? Ich bin gekommen, weil ich euch dienen will, um euch zu retten, weil ihr eigentlich an dieses Kreuz gehört oder in den Tod. Aber weil ihr euch nicht retten könnt, bin ich gekommen und ich will euch retten. Ich gehe ans Kreuz, um dich zu retten, jeden hier, um uns zu dienen. Nicht für mich gehe ich dorthin, sondern für euch mache ich das. Jesus, er hatte keine Schuld. Er, der keine Schuld, der keine Sünde kannte. Er war der Einzige, der uns davon retten konnte und der damit fertig werden konnte. Krass an dieser Stelle ist auch, dass Jesus hier auch bereits davon redet, dass das nicht das Ende ist. Er spricht nicht nur vom Tod. Und obwohl er von seinem Leid spricht, gibt er bereits den Ausblick, was kommt denn danach, nach dem Tod. Nicht alles, nicht die Weltgeschichte, er schreibt ihnen nicht komplett die ganze Zukunft auf. Aber neben der Vorhersage, dass er bald sterben wird, sagt er den Jüngern auch, hey Männer, ich werde auch wieder auferstehen. Und was ist dann tatsächlich passiert? Jesus war auferstanden, Halleluja, sonst wären wir nicht hier. Er ist auferstanden, er klopft an die Tür Und sie glauben es nicht, sie können es nicht glauben. Sicher, sind wir ehrlich, es ist schon enorm, was Jesus als einziger Mensch vollbracht hat, dass er aus den Toten auferstanden ist wieder, sonst wurden andere noch auferweckt. Aber die Jünger konnten wenigstens nicht sagen, dass ihnen niemand davon berichtet hätte, dass Jesus wieder auferstehen würde. Er hat es ihnen selbst gesagt davor, im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich will uns mit dem Beispiel von den Jüngern nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen einreden. Aber unsere Kommunikation, die spiegelt wider, wenn wir uns nur um uns selbst drehen. Jakobus und Johannes, die zwei Schlingel, die kommen jetzt also zu Jesus und die bringen, so steht es in Matthäus, ihre Mutter mit. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgesehen hat. Wir lesen, habe ich schon mal bei Noah gesagt, vieles mit so einer mit einem Selbstverständnis für Verrücktes in der Bibel, also wenn Gott handelt, aber wir nehmen manches, glaube ich, auch nicht so sehr wahr. Und Jakobus und Johannes, die kommen mit ihrer Mutter zu Jesus. Wer weiß, wie hat denn das ausgesehen? Haben sie ihre Mutter vorgeschickt und haben sich dann an ihrem Rockzipfel festgehalten? Wir wissen es nicht. Sie sind mit ihrer Mutter gekommen zusammen und sie fordern, Herr Lehrer, sagen sie, Lehrer, wir wollen, dass du uns gibst, um was wir dich bitten. Und das ist das Wort, mit dem sie anfangen. Sie sagen, Lehrer. Ist ja nicht schlimm. Scheinbar. Im Gegenteil. Vielleicht wollten sie Respekt ausdrücken, Lehrer. Aber für Jesus ist das nicht zentral. Ich glaube, dass das Lehrer ist einer der geringsten Persönlichkeitstitel, die man Jesus geben kann. Lehrer. Wie sprichst du Jesus an? Lehrer, heute möchte ich mit dir sprechen. Ganz bestimmt nicht. Was ist ein Lehrer? Vielleicht die Schüler erinnern sich, ein Lehrer ist jemand, der einen unterhält, der dir vielleicht auch was beibringt, gute Noten gibt, schlechte Noten gibt. Aber eigentlich meinen Jakobus und Johannes was ganz, ganz anderes. Ein Lehrer aus ihrer Sicht scheint hier eher eine distanziertere Person zu sein. Da geht es nicht um eine innige Beziehung zu dem Lehrer. Wer von den anwesenden Schülern hier, die noch da sind, verbringt seine Freizeit und von mir aus auch gerne mit seinen persönlichen Lehrern. Er geht eine Hand kurz hoch und wieder runter. Gut überlegt. Ja, keiner. Wenn wir uns zurückerinnern, der Rest, wir haben uns mal während der Abiturszeit mit einem Lehrer getroffen, aber es war auch der Verrückteste von allen, der im Wohnwagen geschlafen hat, im Wald. Aber sonst trifft sich kein Mensch mit seinem Lehrer. Es trifft sich niemand mit seinem Lehrer privat, das macht man nicht. Man hat eine interessante Beziehung, die auch von Distanz geprägt sein muss. Und so ein Lehrer ist Jesus nicht. Jesus ist nicht dein Mathelehrer, wie dein alter Mathelehrer oder wie dein Klavierlehrer, der dir auf die Finger haut, wie dein Nachhilfelehrer, der dir was beibringt und dann gehst du nach Hause, bezahlst ihn noch anständig davor oder lässt ihn wenigstens in Ruhe, wenn du ihn nicht bezahlt hast. Jesus ist nicht so einer. Aber hab auch ein Auge drauf. Nämlich, mach Jesus nicht zu deinem Chef, zu deinem Aufpasser. Jesus ist unser Erlöser, er ist ans Kreuz gegangen. Sicher, er ist auch unser Herr. Aber das bedeutet im Gegensatz zum Lehrer, dass du ihm alles sagen kannst und sollst, weil das bei Jesus am besten aufgehoben ist. Jesus will das Beste für dich, auch wenn du es nicht immer verstehst. Aber das können und dürfen wir erleben, wenn wir Jesus in unsere Entscheidungen mit einbeziehen, weil er das Beste für dich will. Und dann ist er eben nicht nur dieser distanzierte Lehrer, sondern er wird zu deinem Freund. Wenn wir Jakobus und Johannes nochmal anschauen, dann erkennen wir, dass ihre ersten Worte sie schon entlarven, sie und ihr Anliegen. Es ist nämlich zunächst richtig zu sagen, Jesus, wir wollen nahe bei dir sein. Und dann heißt es, wenn wir dann mal im Himmel sind. Nichts Böses dabei, oder? Aber die Worte, die die beiden wählen, die zeigen uns ja, mit welcher Herzenssprache sie sprechen. Sie sagen schon mal Wortwahl, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten. Das klingt ja ganz eindeutig, finde ich. Ich will was haben. sagen wir so, das sind auch nicht nur die Söhne des Zebedäus, sondern auch die Söhne des Egoismus, die zwei. So sagt die Bibel, Donnersöhne. Söhne des Egoismus, das müsste man ihnen attestieren. Ich will was, ich brauche was, damit ich besser dastehe. Klingt wie ein kleines Kind, aber so sind wir Erwachsene auch. Ihre Sprache, die verrät ihr Anliegen, ganz klar. Jesu Reaktion, die ist noch krasser. Was hättest du an Jesu Stelle getan? Da kommen so zwei Schlingel, die fragen arrogant was und die reagieren mit einem Thema, das mit dem Thema zuvor gar nichts zu tun hat. Jesus hat was so Wichtiges, Ernstes und Gutes zugleich gesagt und sie verstehen es nicht. Was würdest du als Jesus tun? Einfach mal hypothetische Frage. Ja, mir kommt Folgendes in den Sinn. Man hat die Donnersöhne genannt, dann würde ich mal Blitz und Donner vom Himmel regnen lassen auf die zwei und hoffen, dass das irgendwie ihr Verstand nochmal aktiviert. Das käme uns in den Sinn. Was hat Jesus gemacht? Er wendet sich zu ihnen. Er geht zu ihnen. Er fragt zunächst mal so, was möchtet ihr denn? Er hört es sich an, er geht darauf ein, er erklärt ihnen was. Aber Jesus vermittelt nicht nur Wissen. Er fühlt ihn auch auf den Zahn. Er fragt, wisst ihr, was ihr da verlangt? Wisst ihr, wovon ihr redet, was ihr möchtet? Er schaut ihnen ganz genau aufs Herz. Er will ihre Motivation wirklich hören. Und gib mir und uns, das klingt ja vielmehr so, als wollen sie was Besonderes sein, als nahe bei Jesus zu sein. Das ist die Sprache des Egoismus. Nicht nur, was sie sagen, sondern auch, wie sie es sagen, zeugt davon, dass sie egoistisch sind an dieser Stelle. Und um zu sehen, was sie wollen, können wir uns auch überlegen, was haben sie eigentlich nicht gefragt? Sie haben nicht von den 10 anderen gesprochen. Sie haben nur an sich selbst gedacht. In der Wilhelma, da gibt es Affen, da gibt es viele Affen. Hinter den Scheiben, vor den Scheiben. Und es gab einen Affenkäfig, ich weiß nicht, ob das noch so ist, da war die Glaswand irgendwann milchig angestrichen. Leichte weiße Farbe war an der Glasscheibe. Und warum war das so? Ja, der Affe, der war schwer zu sehen. Und an diesem Affenkäfig an der Scheibe hing ein Infoblatt. Da stand, diese Glasscheiben sind nicht mehr durchsichtig, weil unser neuer Affe aus Singapur darin sein eigenes Spiegelbild gesehen hat. Davor hat er sich noch nie gesehen. So hat er sich dauernd damit beschäftigt und wurde aggressiv. Daher sind die Scheiben leicht mit weißer Farbe angestrichen. Er sollte sich also nicht mehr nur die ganze Zeit selbst anschauen. Das war das Ziel des Zoos. Stand noch da, wir hoffen, dass er sich nun auch mit anderen Affenweibchen und Kollegen beschäftigt, anstatt sich nur um sein eigenes Spiegelbild zu drehen. Diese Gefahr des Affens, die betrifft uns auch. Wir kümmern uns lieber um uns selbst, um unser Aussehen, was andere von uns denken, wie sie mich wahrnehmen, was habe ich, was brauche ich, welche Bedürfnisse habe ich. Unser Alltag dreht sich vor allem ganz stark um uns. Natürlich, keiner soll verwahrlosen, aber wenn unser Spiegelbild und das, was andere von uns denken, wichtiger ist, dann haben wir ein Problem. Und ein Problem, das ich glaube, wir wie dieser Affe lösen müssen. Wenn man mal schaut, wo in der deutschen Sprache das Wort selbst vorkommt, dann erhält man eine unglaublich lange Liste von Wörtern und dabei fällt auf, dass das alles Schlagworte unserer heutigen Gesellschaft sind. Alles hat mit Selbst zu tun. Selbstliebe, selbstbewusst, selbstständig, Selbstporträts, Selfie haben wir überall, Selbstvertrauen, selbstgerecht, selbstsicher, Selbstbild, Selbstbestimmung, die Selbsthilfe. Selbstverwirklichung, Selbstbedienung und wir vergessen nicht die Selbstverteidigung, wenn du was aus dir machen willst. Selbst, selbst, selbst. Es hört nicht auf. Und wie kommentiert Jesus unser Selbst? Entlaufende Worte sind es. Markus 8, Vers 34. Und als die Volksmenge mitsamt seinen Jüngern dazu Und als er die Volksmenge mitsamt seinen Jüngern dazugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Selbstverleugnung, Selbstverleugnung, das sollen wir tun, sich selbst verleugnen. Würden wir jemanden danach fragen, haben Sie Interesse an Selbstverleugnung in der Straße? Da würden uns alle den Vogel zeigen. Aber Selbstverleugnung bedeutet ganz sicher nicht, dass wir uns vernachlässigen oder unser Aussehen, wir sollen auch gepflegt aussehen, ganz sicher, sondern es bedeutet, dass du dich nicht nur die ganze Zeit um dich selbst drehst. Warum? Dein Selbst, du bist mit Christus gekreuzigt, ans Kreuz genagelt. Es hat keine Existenzberechtigung mehr. Denn was zählt, das ist deine und meine neue Identität in Jesus Christus. Selbstverleugnung muss nicht bedeuten, dass du etwas tust, von dem du nicht überzeugt bist. So würden das, glaube ich, heute viele erklären, kann man auch. Aber es bedeutet genauso, dass du dein Vertrauen generell, wir als Christen und ohne Ausnahme, auf Gott setzen. Du siehst ihn also an erster Stelle. Und in letzter Konsequenz bedeutet das auch, dass du alles dafür gibst, alles für Jesus, vielleicht auch sein Leben zu lassen, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch in letzter Konsequenz, wie es einigen, wie es vielen unserer Geschwister geht, dafür zu sterben. Jesus redet in dem Zusammenhang über Nachfolge, also über was, von, ja, was er vorgelebt hat und was auch wirken kann. Und dabei spricht er von einem Kelch und von einer Taufe. Und warum tut er das hier? Kelch und Taufe. Der Kelch und die Taufe, die zeigen beide eine gewisse Konsequenz, denn der Kelch spricht von Leid. Darum fragt Jesus, könnt ihr denn wirklich diesen Kelch trinken, den ich trinken muss? Vielleicht hätten sie besser zuhören sollen, dann hätten sie Nein gesagt. Und die Taufe, die hat immer mit Identifikation was zu tun. Taufe ist nicht gleich Taufe, aber es geht immer um Identifikation. Krass gesagt, liebe Jünger, könnt ihr euch vorstellen, für die Ehre und Verherrlichung Gottes einfach zu sterben? Und scheinbar ohne nachzudenken, sagen sie, ja, können wir. Manch einer hätte sich Zeit gelassen, aber die zwei waren ganz direkt und konsequent, haben ja gesagt. Das Problem bei den beiden ist aber folgendes. Sie wollen die Krone, aber ohne das Kreuz. Hier ist ein schwarzes Kreuz. Sie wollen die Krone, Nachfolge, ohne das Kreuz. Sie wollen einen Preis, nämlich die besten Plätze bei Gott. Aber sie wollen nicht zu dem Zeitpunkt völlige Hingabe. Jesus macht klar, Männer, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Was ist einige Jahre später tatsächlich passiert? Apostelgeschichte 12, Jakobus wird getötet. Herodes dachte damals, er kann den Pharisäern und Schriftgelehrten einen Gefallen tun, wenn er die neu entstandene Gemeinde am Wachstum hindert, und er nimmt Jakobus und lässt ihn durchs Schwert töten. Hat sich Jakobus das gewünscht, vor allem zu dem Zeitpunkt? Ja, Herodes hört nicht auf. Er lässt auch Petrus gefangen nehmen, der kommt dann aber wieder frei. Und Johannes, der hat auch einiges an schweren Qualen erlitten, auch wenn er länger gelebt hat. In dieser Zeit ihres Lebens, da wollten sie, als sie zu Jesus kommen, die Krone ohne das Kreuz haben. Krone ohne Kreuz. Keine Hingabe. Gute Plätze, keine Hingabe. Kann das gehen? Jesus erklärt ihnen Folgendes. Wer der Erste von euch sein will, hier und jetzt, der soll von allen, die da sind, der Diener sein. In diesem Moment sind sie vermutlich wirklich nicht viel weiter als die drei Kollegen hier. Mourinho, Fußballtrainer. Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Ich kenne nur keinen Besseren. Oder der Witz von den zwei schwierigen Persönlichkeiten. Er basiert wohl auf wahren Aussagen, ist auch egal. Der Witz geht wie folgt. Sagt Cristiano Ronaldo, ich bin der beste Fußballspieler der Welt, denn der Fußballgott hat mich geschickt. Daraufhin sagt Messi, ich erinnere mich nicht, irgendwen geschickt zu haben. Das sind mal schwierige Einstellungen. Was müssen solche Menschen lernen? Ja, jetzt denkst du, na komm, lustig, aber sowas sage ich nicht. Ich kann nicht Fußball spielen und ich finde auch nicht, dass ich göttlich bin oder Gott. Stimmt vielleicht, aber was müssen die hier lernen, was hat hier gerade fett rüber über den Bildschirm geragt? Selbstverleugnung, das müssen sie lernen. Und wie äußert sich das? Selbstverleugnung zeigt sich in Demut, nicht in Ungepflegtsein. Denn die Aussagen der Sportler oder Trainer sind ja nichts anderes als Hochmut. Ich bin der Beste, ich bin der Größte. Und Jesus will seinen Jüngern beibringen, sei demütig, indem du Diener bist. Diener sein. In der heutigen Welt, da bist du der Boss, wenn du dein Gegenüber fertig machst, wenn du die Kontrolle über alles hast, wenn jeder nach deiner Pfeife tanzt, so wie es dir passt. Aber ist das Boss nach Gottes Vorstellung? Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Demütige, der nicht der ganz Große sein will, der Diener und der sich unter die anderen stellt, der ist es. Und was passiert dann, als die Jünger darüber sprechen? Sie streiten sich, weil sie nur an sich selbst denken, keine Demut da ist. Wenn dir solche Streitsituationen bekannt vorkommen, liegt das wirklich an den Themen, über die man immer spricht? Vielleicht, aber liegt das nicht auch daran, dass man seinen Platz einfach nicht verlassen will, dass man nicht auf den anderen eingehen will, dass der andere nicht höher geachtet wird als man selbst? Nicht selten ist der Mangel an Demut das Problem. Oder mangelnd und nicht mangelndes Fachwissen. Ich denke auch nicht, dass wir uns ein Denkmal mit unserer Hingabe für Gott schaffen sollten. Das sicher auch nicht. Der berühmte Dirigent Leonard Bernstein wurde gefragt, was ist das schwierigste Instrument? Er hat tausende Musiker schon vor sich gehabt. Er muss das wissen. So, da rechnet man als Fragensteller oder wir, ja, erste Geige, erste Flöte, vielleicht mal das Soloklavier, keine Ahnung, alles schwere Sachen auf jeden Fall. Dann antwortet er, die zweite Geige, das schwierigste Instrument. Jeder will die erste Geige spielen. Es gibt so wenige, die mit Leidenschaft die zweite Geige spielen. Denn ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonien. Und das ist es, so ist Demut. Sich nicht so wichtig nehmen. Demut. Zweites Beispiel. Der Nobelpreisträger für Literatur wurde gefragt, wie gehst du mit deinem Erfolg um? Du hast Ansehen, du hast Menschen, die dich lieben, ohne Ende. Wie kommst du damit klar, ohne überheblich zu werden? Und seine Antwort ist, ich gehe in mein Arbeitszimmer, ich schließe die Tür. An der Tür, da hängt dann im Innenraum ein Poster. Und auf dem Poster, da ist eine Schildkröte. Und die Schildkröte sitzt auf einem Zaunpfahl. Und dann frage ich mich, wie ist die Schildkröte da hingekommen? Ja klar, wie ist sie da hingekommen? Jemand hat sie da hingesetzt. Aber sie ist nicht selbst auf diesen Zaunpfahl gekommen. Kein Verdienst, keine super Eigenleistung. Das ist Gnade. Gnade, dann auch mal oben zu sein. Auf jeden Fall. Egal, was wir in unserem Leben tun, auch in der Gemeinde, egal, wie weit du oben rauskommst, denke an die Schildkröte auf dem Pfahl. Die macht uns demütig, weil sie zeigt, dass wir es nicht verdient haben. Noch ein Beispiel, soll deutlich werden. Das Schiff hier, The Mighty Servant heißt es, der mächtige Diener. Es ist so riesig, dass es andere Schiffe transportiert. Das Schiff, The Mighty Servant, ist das rote. Und das darauf ist das, was transportiert wird. So groß ist es. Markus 10, Vers 45. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Genau wie dieses Schiff. Dienen, nicht gut aussehen, anderen helfen. Ein mächtiger Diener, das war Jesus. Und sein Leben hat er als Lösegeld für viele gegeben. Das hat Jesus getan. Er hat deine Sünde, er hat meine Sünde genommen. Er hat sie ans Kreuz gebracht. Er ist der mächtige Diener. Jesus ist dieses Schiff, das uns trägt. Willst du auch ein mächtiger Diener sein? Dann kannst du nicht gleichzeitig Herrscher und Boss sein. Ein Tyrann. Das ist jemand, der Interesse an seinen Mitmenschen hat, ein Diener, der sie liebt, der sie nicht bedrängt, weil er das Beste für sie will. Das Wort Diener findet sich auch im Wort Diakon und das ist jemand, der wörtlich durch den Staub geht, jemand, der sich schmutzig macht für die anderen. Das ist ein Diener. Kein Kreuzfahrtschiff mit Poolpink angestrichen und guter Stimmung, vielleicht auch mal gute Stimmung, aber es ist ein unglaublich wichtiges Werkzeug. Dieses Schiff ist ein Werkzeug, ohne das vieles nicht möglich wäre. Warum tut ein Diener das? Warum wollen wir es tun? Warum sollten wir es tun? Ich möchte es tun, weil ich mit Gottes Hilfe versuchen will, selbstlos zu sein, auch wenn ich es noch nicht bin. Ich will alle Ehre Gott geben, das wollen wir. Ein Diener will ihn ehren und ihn und seine Mitmenschen lieben. Im Alten Testament finden wir auch noch oft ein Wort, wie diese Menschen, die Gott liebten, beschrieben werden. Und die werden Knecht genannt. Knecht werden da viele genannt. Abraham, Mose, Josua, David im Neuen Testament, Paulus, Petrus, Johannes. Sie stellen sich aber in ihren Briefen alle selbst so vor. Sie sind keine Herrscher, sie sind Knechte, sie sind Diener vor Gott, von Gott. Und genau das waren die großartigsten Personen der Bibel. Knechte und Diener. Willst du so ein Diener sein? Auf Deutsch konjugieren wir, wenn wir das gelernt haben, ich, du, er, sie, es. Es beginnt mit ich, dann kommst du und die anderen. Ich, ganz oben. Aber die Grammatik Gottes, die beginnt mit er, Gott. Dann du, ihr, die anderen. Immer der andere, nie neben uns, um uns herum. Und dann am Ende komme ich. Das ist Gottes Reihenfolge, wie er demütiges Dienen denkt. Das bedeutet nicht, dass du schlecht und verächtlich von dir denken sollst, sondern dass du nicht nur an dich selbst denkst, sondern an die anderen und zuerst an Gott. Das hat Jesus in Perfektion geschafft. Er war selbstlos. Ich will als Abschluss einen Text vorlesen aus der Bibel, den ich wie ein Gebet vorlese. Und ihr könnt zuhören. Ihr könnt auch die Augen schließen, wie ihr möchtet, aber nehmt das in Anspruch, was dieser Text sagt und lasst uns damit wirklich Gott loben. Ich lese vor und genau, ihr könnt es wie ein Gebet mitlesen. Philipper 2, 1 bis 11. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in der Verbindung mit Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. The mighty servant, das Schiff. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genau so wie Gott und er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott, der Vater, geehrt. Amen.